weil er einem Verein, einem Geheimbund angehört, der also in jüngster Zeit wieder höchst verdächtig zurückgekehrt ist, vielleicht.
Und vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer stellt die Haare auf, wenn er es nur hört, denn der Montgelat, der war ein Illuminat.
Ja, genau.
Ein Bayer und ein Halber. Historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel. Ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern.
Guten Tag, grüß Gott, servus miteinander und havidere. Willkommen zurück zu Ein Bayer und ein Halber. Mit mir, eurem halben Bayern und dem Überbayern Dr. Richard Leubel.
Ja, servus, bald miteinander.
Heute geht's aber um einen noch größeren Bayern, nämlich vielleicht den Urvater des Bayernlandes, wie wir es heute kennen, nämlich um Maximilian de Montgelat. Aber bevor wir über den reden, reisen wir nicht nur in der Zeit zurück, sondern auch an einen weit entfernten Ort. Wir reisen nämlich ziemlich genau 111 Jahre zurück, aber 11.000 Kilometer entfernt. Es ist der 10. April 1815 in Indonesien und auf einmal zerreißt's die Welt. Da bricht nämlich der Vulkan Tambora aus und macht einen Knall, wie man sie also wahrscheinlich in der ganzen Geschichtsschreibung nie gehört hat. Der ist 3350 Kilometer weit gehört worden. Diese Explosion war so unvorstellbar gigantisch, dass an 140 Milliarden Tonnen Gestein und Schwefel und anders Kreislichtzeug in die Atmosphäre geblasen worden. Und dieser Steinstaub legt sie wie ein Schleier um die ganze Welt. Und wir haben es letztes Mal von Klimaveränderung gehabt. Und auch das war eine gewaltige Klimaveränderung, denn ein Jahr später erlebt die nördliche Hemisphäre das Jahr ohne Sommer. Und jetzt kommt eine steile These vom Herrn Dr. Leubel. Er hat mir nämlich gesagt, dieser Vulkanausbruch, für den er überhaupt nichts kann, der ist schuld dran, dass der Montgelat, der Vater des modernen Bayerns, seinen Job verloren hat. Und Herr Dr. Leubel, Sie haben halt einen schönen Tag, weil Sie machen ja nichts so gern wie an Säulenheiligen zu sägen. Und dieser hoch angesehene Maximilian von Montgelat, dieser hochgefeierte Politiker, der vielleicht größte Staatsmann, den Bayern je gesehen hat, Sie mengen ihn nicht.
Also der größte Staatsmann Bayern, das ist natürlich auch schon wieder relativ und hängt von der Umgebung so ab, gell? Aber Spaß beiseite, ich schaue den anders an, den Montgelat. Weil es ist eine Frage der Definition, was macht einen großen Staatsmann aus, an was denkt der? Der Montgelat war Ideologe, also da geht's bei mir schon mal los, ich mag keine Ideologen, ich mag Pragmatiker, als Staatsmann muss man Pragmatiker sein. Das ist auch übrigens der Grund, warum das für den Vulkanausbruch kann er wirklich nichts. Aber mit
das ist schon das Einzige.
Ja, das ist auch das Einzige, weil für die Bekämpfung der Folgen, da hat er massiv versagt dann bei der Geschichte.
Aber dazu kommen wir erst, weil wir reisen jetzt erst einmal, wir spulen nochmal zurück. Es ist das Jahr 1759 und da kommt er in München auf die Welt, der Maximilian. Und wo kommt der eigentlich her? Was ist das vorne? Weil er hat doch einen sehr verdächtig französischen Nachnamen.
Ja, hat nicht nur verdächtig. Also sein Vater kommt aus Savoyen. Der ist dann, das gibt es zu der Zeit auch häufig, dass der Adel halt verzieht, sozusagen im Dienste von Fürsten. Der Vater ist nach München gekommen und aus dem Montgelat ist eigentlich ein Bayer und ein bayerischer Jurist geworden. Hat in Ingolstadt studiert. Und
vorher in Straßburg, da sind wir wieder ganz nah am Frankreich.
Ja, und ist er, weil sie das sagt mit dem Frankreich, ist zeitlebens der französischen Kultur sehr verbunden. Und auch der französischen Philosophie und auch der französischen Ideologie. Also er war Aufklärer, Bekennender, sogar radikaler Aufklärer.
Sie sagen, das war das was Schlechtes?
Nein, ist nichts Schlechtes, aber es hat wie alle Dinge hat es zwei Seiten. Es gibt übrigens auch Aufklärer in der Kirche, das tut man meistens auf Zeiten. Es gibt Aufklärer, die gemäßigt sind und es gibt radikale ideologische Aufklärer, da gehört der Montgelat dazu. Und Da erreicht er sicherlich mit dem, aber das wollte ich eigentlich noch sagen, das sieht man auch daran, weil er einem Verein, einem Geheimbund angehört, der also in jüngster Zeit wieder höchst verdächtig zurückgekehrt ist, vielleicht.
Und vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer stellt die Haare auf, wenn er es nur hört, denn der Mangela, der war ein Illuminat.
Ja, genau.
Also, was heißt jetzt das eigentlich?
Ja, Illuminat heißt einfach nur ein Erleuchteter, wenn man so will. Erleuchtet halt von der Aufklärung, das ist also ungefähr gleiche oder ähnliche sprachliche Wurzel. Und die haben's, und das zeigt auch schon die Überheblichkeit, sie haben sie halt so als die Super-Elite gesehen, die jetzt was Neues machen, weil auch im staatlichen Bereich. Und die Chance kriegt er, der Mangela, weil er der leitende Minister wird von jemandem, der auch mehr Glück wie Verstand gehabt hat. Das war der erste bayerische König, der Max der Erste Josef, der so in der Erbfolge irgendwie so ganz weit hinten an 12. Stelle war und dann stirbt aber die ganze Verwandtschaft mehr oder weniger weg. Der letzte bayerische Kurfürst Karl Theodor ist kinderlos, der vorletzte bayerische Kurfürst, der Max der Dritte Josef, war auch kinderlos. Jetzt kommt er sozusagen aus zwei Brücken, auch im französischen Grenzraum wieder, ist auch sehr frankophil, muss aber dann vor die Franzosen, und da kommen jetzt die Widersprüche, muss aber vor die Franzosen flüchten, weil der Napoleon halt und überhaupt die französischen Befreiungskriege schnappen sie die linksrheinische Pfalz, die ja zu Bayern gehört hat. Die Pfalz war früher Mannheim, war die Hauptstadt und später ist ja nur noch Speyer und Ludwigshafen dann zu unserer Zeit und im 20. Jahrhundert. Also die linksrheinische Pfalz wird von den Franzosen besetzt. Max Josef muss weiter, ist eigentlich schon klar, dass der einmal Kurfürst zumindest von Bayern wird und der Mangela sieht sich da ganz gut an und der Max kann auch brauchen und die zwei sind das Duo, das Bayern durch die nächsten 20 Jahre führen wird.
Jetzt haben wir das letzte Mal, wie wir über Bayern geredet haben, waren wir in die 1770er Jahre, da hat gerade in Mitteleuropa eine furchtbare Hungersnot gewütet. Wie geht's Bayern jetzt in diese 1780er, 1790er, wo der Mangela langsam mit Max dem Vierten Josef von sich reden macht?
Also schlecht. Aber das ist immer wieder das Faszinierende an Bayern, dass das Bayern eigentlich immer nur eine relativ kurze Zeit braucht, um wieder in Tät zu kommen. Das hängt natürlich mit dieser großen Fruchtbarkeit des Landes, vor allen Dingen Niederbayerns, zusammen, einer der Kornkammern Europas. Aber es ist Bayern schon einmal besser gegangen. Man darf nicht vergessen, wir haben eine Reihe von Kriegen hinter uns gebracht. Der bayerische Kurfürst Max Emanuel wollte seinen Sohn zum König von Spanien machen, beziehungsweise halt erben lassen.
Da sieht man, wie die Verwandtschaftsbeziehungen damals waren, nämlich kompliziert.
Ja, kompliziert. Eigentlich sitzt da der Habsburger, aber die Habsburger Linie stirbt aus und er ist mit der Tochter vom letzten Habsburger verheiratet und da gibt's wirklich einen Sohn und der ist als Erbe auserkoren oder hat der Max Emanuel tatsächlich das Pech, dass der einfach stirbt. Was hat sich der überhaupt eingebildet?
Sonst wäre Spanien halt nur Borsch.
Ja, genau. Dann daten die, was weiß ich, aus den Maßkrügen Sangria.
Sangria war das Blut. Ja, also nicht zu sehr spanischfeindlich werden, Herr Dr. Leubel.
Da gibt es einen langen Erbfolgekrieg, spanischen Erbfolgekrieg bis 1714, wo Bayern auch lange von den Österreichern besetzt wird, die sich nicht sehr anständig aufgeführt haben.
Entschuldigung.
Es können sie nichts mehr dafür. Es sind so Sachen passiert wie die berühmte Sendlinger Mordweihnacht, wo die Österreicher gegen alles, oder die österreichische Armee gegen alles Völkerrecht die Bauern da abschlachtet. Dann ist eine Zeit lang Ruhe, dann kommt der nächste Krieg, nämlich 1742, der österreichische Erbfolgekrieg diesmal.
Entschuldigung.
Da können Sie jetzt garantiert überhaupt nichts dafür, weil das ist eigentlich ja auch geregelt. Der Karl VI. Hat seine Tochter, die Maria Theresia, durch die pragmatische Sanktion zur Nachfolgerin bestimmt, hat alle rundherum bestochen, aber wie er dann gestorben war, war es die Nachbarstaaten sowas von scheißegal, was da vorher zugesagt worden ist. Und der bayerische Kurfürst, der Karl Albert, erklärt Österreich den Krieg und fällt in Böhmen ein und will österreichischer Kaiser werden, haut aber nicht recht hin, weil die Maria Theresia ist nicht blöd. Und ja, da wird er auch zurückgeschlagen. Und 1777 gibt es dann zu guter Letzt den Bayerischen Erbfolgekrieg, weil der Max der III. Josef stirbt. Und da gibt es dann den Kartoffelkrieg und die Österreicher greifen ein und stehlen uns, was mir jetzt als Niederbayern heute noch körperliche Schmerzen bereitet. Es wird uns das bayerische Innviertel gestohlen.
Entschuldigung.
Mit Scherding, Ried und Braunau. Und da, wenn du jetzt als Niederbayer umfährst, spürst du halt schon sozusagen engste bayerische Verwandtschaft.
1777, gutes Stichwort, als hätten wir es ausgemacht, haben wir aber tatsächlich nicht. Das ist genau das Jahr, wo der junge Maximilian dann einen ersten Posten bekleidet nach seinem Studium, nämlich er wird Bücherzensor und so aufklärerische Schriften entschärfen, ausgerechnet.
Das prägt aber auch Menschen, weil so war der Zeitlebens, der hat sich innerhalb kürzester Zeit in die andere Richtung tragen.
Aber das ist doch genau das Pragmatische, was Sie vorher gefordert haben, oder?
Das ist mir jetzt ein bisschen zu. er kann es mir nicht recht machen, ich gebe es ja zu. Also er hat ja, das will ich ihm gar nicht absprechen, er hat schon aus diesem Bayern einen relativ modernen Staat gemacht. Er hat Gleichheit vor dem Gesetz eingeführt.
Alles der Reihe nach, da müssen wir uns jetzt hinarbeiten, Herr Dr. Leubel.
So, ich meine, wir sind wir schon so weit.
Nein, arbeitet Sie jetzt erst einmal
zum... Ich möchte endlich jetzt mal zum den Kritik.
Sie können gleich noch genug schimpfen, jetzt können Sie gleich 25 Minuten schimpfen, jetzt machen wir nur ein bisschen locker. Also er arbeitet sich hoch, er muss recht fleißig gewesen sein, ich glaube, das können nicht einmal Sie bestreiten. Da arbeitet sie hoch zum
ich
engsten...
Ich weiß schlichtweg nicht.
Arbeitet sie hoch zum engsten Berater von dem Herzog Maximilian, Pfalz Zweibrücken. Und dann, 1796, verfasst er eine wichtige Schrift, nämlich die Ansbacher Memoir. Was ist das?
Da ist das Reformprogramm eigentlich festgelegt worden, weil da war klar, dass der Max neuer Kurfürst wird. Und da schreibt er jetzt auf, wie er den Staat umbauen will. Und wenn man das genau gelesen hätte, dann hätte man schon gesehen, welches Unheil sich da anbahnt.
Gehen wir mal in die Grundzüge, bevor sie schimpfen anfangen. Was will dieser Magellan und was will Max IV. Josef?
Also sie wollen beide einen aufgeklärten, modernen Staat, wo man halt die Reste dessen, was man für Mittelalter hält, sozusagen verräumt. Also diesen Ständestaat, den großen Einfluss des Adels, übrigens auch den Einfluss der Kommunen. Das ist eine der ganz großen Kennzeichen dieser reformschen, dieser Magellanschen Reformen, dass er Zentralist ist bis zum Äußersten und dass alle Entscheidungsgewalt an München, an den Königshof gezogen wird. Und die Kommunen eigentlich werden degradiert zu Ausführern von kurfürstlichen, königlichen belegen, dann löscht er, da bin ich jetzt natürlich als Historiker, da geht's jetzt also schon massiv an, dann löschen sie die historischen Wurzeln im Grunde aus, weil sie die alten Regionen Niederbayern, Oberbayern, Oberpfalz dann nach den napoleonischen Kriegen unsere Beute sozusagen, Franken, Schwaben, weil sie das wegnehmen und das wären lauter Kreise, die nach Flüssen benannt werden, Regnitzkreis und Donaukreis und Isarkreis und so weiter. Also da geht er viel zu weit mit den Sachen. Und das Allerschlimmste ist natürlich, aber das darf ich jetzt wahrscheinlich auch noch nicht sagen, das Allerschlimmste, was die Herrschaften anrichten.
Es geht um Klöster, so viel sei verraten. Ich darf gerne mal was vorlesen vom Herrn Magellan und das klingt für mich recht sympathisch, was er da sagt, nämlich er fordert gleichmäßige Vertretung, Ausdehnung der wesentlichen Menschenrechte auf alle Klassen der Gesellschaft, gleiche Steuerpflicht ohne irgendeinen Unterschied. Dies sind die weisen Opfer, die zu bringen ich nicht aufhöre, sie, die privilegierten Stände Bayerns, zu ermahnen. Sie sind durch die Gerechtigkeit diktiert und durch die Umstände geboten. Klingt doch pfundig.
Ja, ist natürlich, aber das deutet sich auch schon an, dass er halt ein Zentralist ist. Die ganze Kleinstrukturiertheit Bayerns und die Dezentralisierung, das war ja Wegmacher, die hat aber auch viele Vorteile gehabt, das Ganze. Und wenn man da natürlich schaut, also nichts, er führt ja auch Religionsfreiheit ein und so weiter, gleichen, also dass jeder für den Militärdienst verpflichtet ist. Und da geht's aber dann schon an, wenn man sich die Realität anschaut. Die Realität hat so ausgeschaut, dass da brutale Musterungskommissionen durchs Land gezogen sind, und wenn jetzt du aber reicher Bäcker oder Metzger warst und dem entsprechend das Backschisch hingeschoben hast, dann hat der Musterungskommissar deinen Buben sozusagen auf Zeiten da, und dann ist doch der dritte Baus nicht von links hinten gekommen.
Das ist wie bei Orwells Animal Farm, manche Tiere waren schon damals gleicher als andere.
So ist
alle
das.
Haben gleich, aber manche haben ein bisschen gleicher.
Und dann bei der Religionsfreiheit, bei den Juden, wenn man sich das anschaut, was da Akten bestehen, die da sind, die sind natürlich zutiefst und massiv von einer Art Geheimpolizei da beobachtet worden und auch eingeengt worden. Also Niederlassungsrecht hast du nur gekriegt als junger Jude, wenn vorher ein anderer verstorben ist und das Niederlassungsrecht aufgegeben hat. Also es lässt sich in der Theorie alles sehr gut. Auch bei den Verfassungen übrigens, wir haben ja tatsächlich 1808 und dann 1818 zwei vergleichsweise liberale Fassungen. Wenn man es jetzt mit Österreich vergleicht, das braucht noch zwei Generationen, um überhaupt was herzubringen, was sie so bis die Verfassung schimpfen kann. Preußen übrigens das Gleiche. Also das kann man ihm natürlich zugute halten. Aber immer wenn man sie eingräbt und die Details anschaut, dann wird es schwierig.
Sie haben schon angedeutet, er war kein Freund der Verwaltung und wie das Land regiert worden ist. Eines seiner berühmtesten Aussprüche ist ja: Der sicherste Beweis dafür, dass Bayern das irdische Paradies Deutschlands ist, liegt in der Tatsache, dass diese Provinz bisher imstande gewesen ist, eine Regierung zu ertragen, die allgemein als die schlechteste aller Regierungen Europas anerkannt ist.
Ehrlich hat es zum Beispiel auch gesagt.
Anscheinend, ja.
Ich kenne es nämlich als Zitat von einem Gesandten von Napoleon. Dann ist zumindest ähnlich von der Aussage. Man kann da sagen, ein Spion Napoleons, den hat er hergeschickt, wie ein Bundesgenosse.
Glauben wir im Zweifel einmal lieber Ihnen als mir. Also liebe Zuhörer, im Zweifel glauben Sie am Dr. Löbel.
Nein, ich muss einmal nachprüfen. Wir führen jetzt einmal einen Faktencheck ein.
Ja, da ruft man so einen Buchhalter ein.
Aber da steht es ähnlich drin bei diesem französischen Gesandten. Der schreit nämlich auch, das Bayern ist ein irdisches Paradies, aber regiert von Idioten.
1799, drei Jahre nach diesen Memoiren, Karl Theodor gibt dann Leffe ab und Max IV. Josef zieht ein in München und mit ihm Montgelas als graue Eminenz Bayerns quasi. Und die legen aber ganz schön los.
Ja, also nicht nur graue Eminenz, sie ist wirklich der leitende Minister.
Superminister, darf man
sagen. Superminister, trifft es besser, stimmt. Der dann auch drei oder vier oder fünf Ministerien auf sich vereinigt, der eigentlich der einzige Minister ist.
Nachdem er die Ministerien überhaupt erst gegründet hat.
Ja, teilweise, also es hat schon so eine Art Ministerien hat's vorher schon gegeben, also darf man die Vorzeit auch nicht so schlecht machen. Er hat halt einen relativ modernen Zuschnitt da eingeführt. Er führt dann auch eine Reform des Beamtentums durch, die aber auch irgendwo stehen bleibt. Also das eigentliche bayerische Beamtentum, wir führen uns ja zurück eigentlich auf Max II. Josef 1848, weil da geregelt worden ist, was für einen Beamten entscheidend ist, nämlich die Pension.
Na natürlich! Und Arbeitszeitverkürzung wahrscheinlich.
Nein, das nur die Pension. Ja, also da ist schon was los, das Ganze. Er hat massiven Druck natürlich aus Frankreich. Und das ist vielleicht mit Max, mit dem König, sein größtes Verdienst. Max lässt man manchmal so hinten runterfallen, also ein König, ein Max den Ersten, wobei der nicht blöd war. Die zwei miteinander bringen sie genau zum exakten Zeitpunkt von der Seite Österreichs auf die Seite Napoleons überzuwechseln und dann später, wie der Zenit Napoleons gesunken ist, exakt zum richtigen Zeitpunkt, ein paar Wochen vor der Völkerschlacht von Leipzig, von der Seite Napoleons auf die Seite Österreichs wieder zurückzugehen.
Absoluter Pragmatiker, ich sag's ja.
Ja, also das waren wirklich gute Manöver. Wenn man sich jetzt auch wieder im Detail anschaut, wer das Ganze, also es geht daran, was ist das Resultat dieser Politik, dass Bayern tatsächlich um ein Drittel vergrößert ist, also die Franken und Schwaben bleibt uns aus dieser napoleonischen Zeit, wobei es da ganz böse Bayern natürlich gibt, wo mich jetzt ausdrücklich distanziere davon, die sagen, wie blöd kann man denn sein, Tirol verlieren und Franken behalten.
Da halte ich mich als Österreicher jetzt raus, das sind innerbayerische Querelen.
Es gibt den österreichischen Spruch, gibt's übrigens auch, der ist, wir gehen jetzt gleich wieder Slowenien, nach Kärnten behalten und Slowenien verlieren oder so.
Ich darf gern nur ein unerhört, also ein Skandaldatum Ihnen nennen und gern wissen, was Sie davon halten. Ja. Es ist nämlich der 30. Juli 1801 in München und da passiert etwas Ungeheuerliches, nämlich Johann Balthasar Michel, der ist Wein- und Pferdehändler, kriegt in München das Bürgerrecht. Mhm. Ja, was ist jetzt daran so schlimm? Ja, das Schlimme ist, der war Protestant.
Ja. Das ist natürlich ein Verdienst dieser Zeit, dass man die Religionsfreiheit, wie bei den Fall der Juden auch schon geschildert, dass man das eingeführt hat. Die haben das Bürgerrecht und was die Protestanten betrifft, sind die wirklich frei und gleichberechtigt. Bei den Juden halt unter den genannten Prämissen vielleicht teilweise. Ja. Auch da gibt es nichts dagegen zu sagen. Das wird dann auch in den Verfassungen wird das dann garantiert und festgelegt. Und überhaupt sind diese Verfassungen natürlich auch eine bayerische Besonderheit. In Bayern schwören die Könige als einzige in Europa, schwören auf die Verfassung und lassen sich nicht krönen. Das gibt's nur in Bayern. Und das kommt halt daher, weil dieser kunterbunte Staat da zustande gekommen ist, den ich mal irgendwie sagen muss, sie gehören alle dazu. Und das verbindende Element ist die Verfassung. Da bin ich noch ganz auf der Seite, vielleicht nicht Moschelas, aber auf der Seite des Königs.
Und jetzt kommt was, da jetzt nehmen Sie bitte Ihre Blutdruckmedikamente ein, weil und ja, auch ihr liebe ehemaligen Gymnasiasten, weil jetzt kommt der bekannteste, sperrigste Begriff der deutschen Sprache überhaupt. 1803, der Reichsdeputationshauptschluss. Wer kennt ihn nicht? Jeder kennt den Begriff. Aber was war jetzt das eigentlich?
Also da sind wir jetzt schon mitten in den napoleonischen bzw. in den französischen Befreiungskriegen. Besetzung der linksrheinischen Gebiete, haben wir ja schon gesagt. Und jetzt wird der Friede vermittelt und der Ausgleich. Und als Ausgleich wird den Staaten, die Gebiete links des Rheins verloren haben, wird gestattet, ihre Hochstifte und Klöster zu säkularisieren und aufzuheben.
Und das ist Ihr Lieblingsschimpfwort, die Säkularisation. Ich merke schon, wie so Farb kriegen.
Ja, die Säkularisation ist wirklich eine ganz, ganz verheerendes Kapitel in der bayerischen Geschichte. Und da muss man jetzt auch wieder sagen, wo man eigentlich Toleranz gut brauchen hätte können. Und das haben sie sich natürlich, die Aufklärer, ja immer auf ihre Fahnen geschrieben. Aber da ist jetzt die Ideologie durchgebrochen, das war der Erbfeind. Und jetzt hat man die Chance gekriegt, mit diesem Mönchsgesindel in Diktion der Aufklärung, da sauber aufzuräumen. Da gibt's einen in Wien, den schönen Spruch, was ist der Unterschied von Wien vor und nach der Säkularisation? In Wien hat es vor der Säkularisation 20.000 müßiggehende Mönche gegeben. Und nach der Säkularisation 100.000 müßiggehende Soldaten.
Sie haben ja schon einmal gesagt, das war auch verheerend für die Bildung in der breiten Fläche in Bayern. Warum?
Weil die Klöster gestanden sind für Bildung in den ländlichen Räumen. Die haben die Schulen unterhalten. Die sind gestanden für Sozialwesen in den ländlichen Räumen, haben krankenhausähnliche Institutionen unterhalten, haben die Rolle von Banken übernommen, weil halt ihre Grunduntertanen Kredite gehabt haben. Schönes Beispiel in Niederaltaich, wenn am Grundholten sein Bauernhof abbrennt ist, hat das Kloster kostenlos das Bauholz zur Verfügung gestellt, um den wieder aufzubauen und hat noch 10 Jahre steuerfrei, abgabenfrei gestellt. Und wenn sozusagen, wenn man zum Beispiel gesehen hat in der Grundherrschaft auch, da sind jetzt ein bisschen zu viele Buben da, die kommen in die Bauernhöfe nicht unter, hat halt das Kloster gesagt, na gut, da lassen wir jetzt einmal 150 auf unsere Kosten zu Handwerker ausbilden. Also es waren halt wirklich so große Unternehmen, da kann man es ein bisschen vergleichen, wie später die großen Spinnereien und Webereien, die einfach für ihre Leute gesorgt haben, die ja eigene Sozialreformen lang von Bismarck da schon durchgeführt haben. Und diese Wirtschaftseinheiten sind da einfach blind, ohne Nachdenken zerschlagen worden. Und da ist ja, nur damit man das sieht, also aus dem Eck, wo ich herstamme, bin ja nicht der Altacher Klosterschüler, von daher bin ich da natürlich also
schwer befangen
und also befangen bin ich eigentlich nicht, aber emotional bewegt, weil das Niederalltag, das hat man in der Geschichte wirklich nicht auf dem Bildschirm. Ich sage da immer nur zwei Zahlen, damit man das ermessen kann. Der Nationalpark Bayerischer Wald hat bei seiner Gründung 1971 eine Fläche gehabt von 12.000 Hektar. Nur der Waldbesitz des Klosters Niederalltag hat umfasst vor 1803 14.000 Hektar. Das hat alles der bayerische Staat unter den Nagel gerissen hat. Wir haben jetzt in der Musikausstellung in Freyung haben wir ein ganz tolles Beispiel, dass man sagt, was waren das für Idioten? Der Handhaus Benedikt Breuern ist die Glocke ausgerissen worden. Dann haben sie aber die Glocke gar nicht verscherbeln können. Und dann hat die ganze Ortschaft hat da zusammengezahlt und dann haben ganz einfache Nächte und Mägde haben da ein paar Kreuzhalte, was soll der übrigen haben können, gell? Da an den bayerischen Staat bezahlt, dass sie die Glocken wieder gekriegt haben. Und also 100.000 Gulden kann man da nachweisen, sind da wieder reingekommen für den Glockenverkauf. 100.000 Gulden, jetzt passen sie auf. Wenn man das vergleicht, wieder mit einer Zahl, der letzte Abt des Klosters Niederalltag, Gubitz hat er geheißen, hat als einziger die höchste Pension gekriegt des Staates, die ausgeschrieben war für ehemalige Klosteräbte, nämlich 120.000 Gulden im Jahr. Und also da senkt schon mal, da stimmen die ganzen Relationen alles nicht zusammen. Also wirtschaftlich gesehen war diese Säkularisation ein völliges Desaster, das Dümmste, was man eigentlich anrichten kann. Okay, noch mehr Beispiel, es bleibt natürlich, also das ist ein völliges Überangebot am Markt. Gell? Da wird das Grund ausgeschmissen, kauft irgendwann
keiner. Muss man sich vorstellen, auf einmal sind 300 Klöster und ihre Besitztümer auf dem Markt. Ja, wer soll das alles kaufen? Ja,
genau, wer soll das alles und kaufen?
Was heißt das, man verscherbelt es?
Man verscherbelt es oder es bleibt liegen. Und da hat es den Fall gegeben, gerade in Niederbayern, sehr virulent, dass man dann haben die Beamten gesagt, ja, ist jetzt auch blöd, wenn das alles liegen bleibt und fragen wir halt einmal die örtlichen Größen, sprich die Bäcker, Metzger und Wirt, ob die da nichts anfangen kann. Und haben gesagt, ja, können wir mir schon übernehmen, die ganze Chose. Und dann haben die das an nachgeborene Bauers- und Handwerkersöhne verscherbelt, aber die haben viel zu kleine Grundstücke gemacht, weil die das Meerer See einkassiert haben. Und das führt dann dazu, dass in Niederbayern zum Beispiel die größte Räuberbande Süddeutschlands, die ist in Niederbayern unterwegs, hat über 100 Mitglieder, weil die Kinder von dem nicht leben, was die Hef da herbringen.
Ich muss jetzt bremsen, weil ich merke, Sie könnten nur stundenlang über die Säkularisation schimpfen, aber wir müssen ja nur über den Zwillingsbegriff der Säkularisation reden, denn das Wort kommt ja nie allein, es geht danach immer um die Mediatisierung. Ja. Und immerhin, die Reichsstädte kommen zu Bayern und also Bayern dehnt sich ja massiv aus und es wird ja richtig drum Land.
Ja, ist ein Drittel, das dazukommt quasi. Mit die Reichsstädte, wenn man es jetzt wirtschaftlich wieder betrachtet, kommen natürlich in erster Linie riesige Schuldenberge. Das ist das, was man in Nürnberg nicht sagen darf. Da gibt es dann echt Ärger, aber es ist leider wahr. Aus Nürnberger Sicht leider war, dass da ein gewaltiger Schuldenberg da war, den natürlich der Freistaat Bayern, also damals das Königreich Bayern, das wir mir natürlich übernommen und bezahlt haben. Bei der Mediatisierung, das kann man aber ganz ähnlich sehen wie die Säkularisation, Mediatisierung ist quasi der fürstliche Besitz, der Fürstbischöfe und der Adels herschaffen, wobei er sich am Adel aber letztlich nicht rantraut, gell? Weil das kommt erst 1848 mit den Reformen, die der Max II. Dann da durchführt. Und da, das kann man, wenn man sich das wieder im Detail anschaut, da gibt es mittlerweile gute Untersuchungen, da sieht man, dass die Bauern diese Chance, sich freizukaufen, überhaupt nicht genutzt haben. Weil ich sage, was soll denn das? Was heißt das Freiheit? Wie? Was bringt mir das? Was ist da der monetäre Ertrag? Ja, nichts war er. Weil es so schlecht eben nicht war, wie man da tut. Also insgesamt, wenn man das anschaut, ist dadurch ein wahnsinniges Überangebot geschaffen worden und man hat das Land sozusagen, was Kultureinrichtungen, Sozialeinrichtungen betrifft, völlig entvölkert, deswegen nochmal. Gell? Und was Kultur betrifft, das kann man sich jetzt anschauen in Freyung auch gerade, wenn der Mozart, sagen wir mal, von Wien nach Regensburg gefahren ist, dann ist er auf der Donau gefahren und der Mozart hat alle 40 Kilometer circa hat der Station machen können und hat seine Werke, eines seiner Werke, aufführen können. Der ist aber nur allein gereist. Mhm. Warum ist das gegangen? Weil alle Kirchen und die Bischofskirchen sowieso, weil die Orchester und Chöre gehabt haben. Und deswegen ist der Mozart da hingegangen, hat er eine Notenbladel hingeschmissen.
Und die haben es drauf gehabt.
Ja, und dann ist er wegen geübt und dann haben die das gespielt. Und da sieht man diesen gewaltigen kulturellen Reichtum, der in der Breite da war. Und jetzt gehen wir wieder zum Punkt Zentralisierung. Das Land ist sozusagen ausgeraubt worden und der Ertrag, der viel geringer war, wie man gemeint hat, Beispiel Pensionen und so, hat er zahlen müssen, der Ertrag ist in die Stadt München und in die Einrichtungen des Staates investiert worden. Und natürlich noch dazu, wenn man die Zeit vorher schaut, in militärische Ausgaben, weil man ja Napoleon für jeden Feldzug 30.000 Mann stellen musste.
Im Gegenzug, weil man ja clever mit Frankreich angebandelt hat, Januar 1806 hat der Max IV. Josef plötzlich einen neuen Namen. Er heißt nicht mehr Max IV. Josef, sondern König Maximilian.
Ja, der Erste.
Der Erste. Wie geht's dann weiter? Was macht jetzt dieser erste Mann im Staat, Mr. Mangela, die nächsten 10 Jahre?
Ja, sie reformieren munter weiter, also meinen sie, dass das Reformen sind. Wie gesagt, es kommt sowas, es werden die regionalen historischen Bezüge ausgerottet. Schönes Beispiel sind da diese Flusskreise anstelle von den historischen Bezeichnungen Franken, Mainfranken, Schwaben, was halt da so üblich ist, Niederbayern. Und die Kommunen werden wirklich degradiert und entmachtet. Das ist das Nächste, wo man also sagt, das ist alles, wird alles zentralisiert dann da.
Da ist ja sehr drüber gelobt worden, dass er es geschafft hat, dieses zentrale System überhaupt aufzubauen. Ja,
jetzt können wir schon langsam überlenken zum Tambora. Weil der Tambora ist die Probe aufs Exempel, ob das hingehaut hat oder nicht.
Denn, also wir haben es schon gesagt, 1815 fliegt ein Berg in die Luft, und zwar ein gescheiter Berg. Also der war vorher 4.300 Meter hoch, danach bloß nur 2.800 Meter ungefähr. Und wie gesagt, eine Hülle legt sich um die Atmosphäre und das Jahr ohne Sommer folgt. Und es folgt wieder das, was wir in der kleinen Eiszeit gehabt haben, nur kürzer, aber dafür verstärkt. Ja. Nämlich die schlimmste Hungersnot des 19. Jahrhunderts, brutale Niederschläge, Schnee im August im Inntal. In Altötting hat es so brutal kagelt, dass die Rinde vor die Bäume geschlagen hat und die Welt hungert. Ja. Was kann jetzt der Mangela dafür? Und, beziehungsweise, was hätte er jetzt denn besser machen sollen?
Also erstens einmal ist die Vorratshaltung, die man im Kurfürstentum noch gemacht hat, ist aufgegeben worden. Übrigens eine schöne Parallele in die Jetztzeit. Ich kann mich noch gut erinnern, wie man in Augsburg in die Luftschutzbunker unter die Parkhäuser, wie wir da die Masken und so weiter ausgegraben haben und fürs Textilmuseum gesichert haben, weil wir gesagt haben, brauchen wir jetzt nicht mehr, Kalter Krieg ist vorbei. Also fällt mir jetzt neu bei der Gelegenheit. Also diese Vorratshaltung ist aufgegeben worden und dann hat der Mangela massiv natürlich oder völlig unterschätzt, welche Auswirkungen diese Katastrophen haben, weil überall hat man schon gesagt, da müssen wir uns jetzt bevorraten, das ist jetzt nicht so schnell vorbei.
Wie die ersten Ernten ausgefallen sind.
Ja, genau. Und da hätte es Möglichkeiten gegeben, das ist so später auch genutzt worden, dass du zum Beispiel aus Österreich, das war nicht so arg betroffen in manchen Regionen, oder auch aus der Schweiz und weitere Süddeutschland, hättest du da Getreide holen können, hat es Vorräte gegeben. Da machen wir nicht.
Warum nicht?
Ja, weil er nicht wollte und weil er geizkrank war. Und auch kein vorausschauender Minister. Und weil es ihn nicht interessiert hat, da sind wir eigentlich beim Punkt, den hat es ein moderner Staat interessiert, aber die Leute, die da drin gewohnt haben, das sind die am sonst irgendwo vorbeigegangen. Das ist der Moschel. Und dann, wie es gar nicht mehr anders geht, wie auch der König sagt, spinnst du ein wenig, du musst jetzt schon langsam in die Gänge kommen, wird das Finanzministerium beauftragt, also da muss ich schon lachen, wenn ich das Finanzministerium wird beauftragt, Getreidevorräte in Russland und in Holland aufzukaufen. Ja, dann haben die munter aufgekauft dann und dann sind die Hälfte von den Wegstrecken zurück gewesen und dann haben sie festgestellt, hoppala, das ist jetzt auf einmal verbilligert, das Ganze. Und das kann ja nur heißen, dass die Krise vorbei ist. Wo haben sie es verkauft zum halben Preis? Dann waren sie wieder daheim, dann war die Krise aber nicht vorbei.
Sauber.
Und dann ist so nach dem
Tausende
Motto.
Tausende Tote.
Nach dem Motto der Freistaat Bayern, also Freistaat ist dann das Königreich Bayern und unser glorreiches Finanzministerium lernt aus Fehlern. Ja, Pfiffkas. Dann das Jahr drauf, weil, also das zieht sich schon länger wie das 1816, aber wird, ich sag jetzt 1816 ist das Schlimmste, 17 sind, und 18 sind wir aber noch lange nicht am Normalzustand.
Aber gell? Es normalisiert sich ja, ein bisschen mehr.
Genau.
Aber wer es nicht überlebt, zumindest politisch, ist ja dann der Maximilian von Moschela und in der Geschichtsschreibung wird es immer dargestellt, er sei dann ja 1817 einer ganz miesen Intrige zum Opfer gefallen und diese Emporkömmlinge haben es gar nicht erwarten können, dass sie ihn endlich absageln.
Jetzt bin ich aber mit meiner Story noch nicht fertig, da gehört jetzt nämlich noch das eine dazu, dass die tatsächlich dann 1817 ist dann wieder das Finanzministerium beauftragt worden, im Ausland Getreide aufzukaufen. Diesmal war, wenn ich mich richtig erinnere, Österreich dran. Dann dürfen Sie jetzt 3 Minuten, was passiert ist. Sie haben die Vorräte aufgekauft in Österreich, haben sie auf den Rückweg begeben. Was war?
Preis ist wieder gefallen.
Preis ist wieder gefallen und?
Verscherbelt.
Also wie blöd kann man denn sein, oder? Also so einen Fehler zweimal zu machen. Und da ist dann jetzt wirklich in vielen zu blöd waren, auch ein König, der ja natürlich dem Moschela eng verbunden war, über fast 20 Jahre gemeinsame und aus ihrer Sicht für den Staat nicht erfolglosen Jahren, sondern eigentlich erfolgreichen Jahren, waren die zwar natürlich verbunden, sie waren sie verbunden durch die gleiche Zuneigung zu Frankreich. Und da hat aber dann sogar der Max der Erste gesagt, so, jetzt reicht's aber. Und natürlich hat's das, was sie auch schildern, die Intriganten im Hintergrund auch gegeben, aber sind's wirklich Intriganten? Da hat ja der spätere König Ludwig der Erste dazugehört, der dem Moschela sowas von dick gehabt hat. Ich glaube, der Ludwig der Erste hat noch dicker gehabt wie ich.
Und weil der nur Franzosenhasser war, ausgewiesen.
Ja, das auch noch. Und der Ludwig hat das natürlich, das war seiner ganzen Philosophie völlig zuwider, dass da einer ist, der alle historischen Bezüge da aufbricht, weil der Ludwig kapiert hat, dass Identität was ganz was Wichtiges ist. Und der Moschela hat einfach diese Identität ausgelöscht, weil er halt lauter Bayern als Staatsbürger wollte. Und der Ludwig I. hat gesagt, ist mir völlig wurscht und unter welcher war so, dass sie selig werden. Sie sollen Franken bleiben und Bayern halt ein wenig wehren. Aber wie das Ganze abläuft, ist mir wurscht. Sie sollen ja ihre Wurzeln bewahren. Und der Ludwig I. ist dann natürlich, der kommt ja 1825 zur Regierung und erkennt natürlich Hopsala, da im Land draußen, das schaut voll scheiße aus, weil die ganzen Klöster nicht mehr da ist. Und jetzt sieht man, welcher großer Fehler da gemacht worden ist, weil was tut der Ludwig I., gründet gleich einmal 100 Klöster wieder neu.
So, Herr Dr. Leubel, jetzt können Sie mal, schnaufen Sie mal durch, jetzt kommen Sie mal ein bisschen, aber der böse Mann ist jetzt weg, er ist jetzt abgesägt worden. Und ich darf Sie jetzt gern konfrontieren mit einem Urteil, das seine eigene Frau, die Ernestine, über den Moschela abgeben hat. Die hat nämlich mal gesagt, ich übersetze mal auf gut Bayerisch, nämlich, ja, also als Außenminister kannst du dir gar keinen besseren vorstellen. Als Innenminister hat er schon passt. und als Finanzminister gehört er eigentlich aufgehängt.
Sehr intelligente Frau, kann ich mich fast hundertprozentig anschließen. Was ich da sagen wollte, Herr Munzinger, wenn man, weil ich ja, wie Sie mittlerweile ja schon merken, sehr austriophil bin, gell, manche werden ja noch sagen, man hat es ja eigentlich nicht besser gewusst mit der Säkularisation. Das haben ja alle so gemacht. Da muss ich sagen, nein, das haben nicht alle so gemacht. Es hat in Österreich auch einen Aufklärer gegeben als Kaiser, das war der Josef II. Und der Josef II. Hat schon in den 1770er Jahren säkularisiert und hat aber nur die Klöster aufgehoben, die quasi nicht lebensfähig waren und die sich auch nicht an der Allgemeinheit beteiligt haben, sondern reine Betklöster waren. Und diese großen sinnvollen Wirtschaftseinheiten, wie zum Beispiel, wenn man die Donau fährt und fährt auf das Melk zu, da sieht man, hoppsala, was ist denn jetzt das? Diese Dinge hat der Josef II. Stehen lassen.
Aber er wird ja bis heute in den Himmel gelobt. Also ich erinnere mich noch an Edmund Stoiber zum Beispiel oder überhaupt die bayerische Staatsregierung seit jeher. Also der Moscheler, der ist ja ein Heiligtum.
Also der Moscheler ist tatsächlich so eine Stolpergeschichte. Da ist der besonders hochgekommen, hängt da ein bisschen damit zusammen mit der bayerischen Landesgeschichte. Der Eberhard Weiß hat da seinen ersten Band schon da gehabt, der großen Biografie über Moscheler. Aber der Stoiber und auch vor allen Dingen der Finanzminister Fantelhauser, die waren ja auch die Hauptakteure bei dem komischen Denkmal, das da beim Bayerischen Hof da aber anders steht. Für die war er auch das große Vorbild, weil sie das Bayern in ihrer Zeit reformieren wollten und auf das moderne Bayern quasi nochmal was draufsetzen wollten. Interessanterweise finde ich, ist wie bei Moscheler, war in manchen Teilen durchaus erfolgreich. Bei einer der größten Reformen war es aber auch ein totaler Reinfall, den man eigentlich wieder zurücknehmen hat müssen, nämlich beim berühmten G8, wo eigentlich alle Kulturpolitiker schon gesagt haben, ja, Leute, lass das halt. Die sollen halt das ein bisschen langsamer angelassen, die ganze Geschichte ist eh schon Stress, nur und sollen da wenig Zeit haben, dass sie sich entscheiden. Nein, es hat dieses G8 geben müssen und ist krachend gescheitert.
Was bleibt übrig von der Zeit von Moscheler, außer dass sie immer ein Herzkasperl kriegen, wenn man seinen Namen sagt?
Ja, immer glaube ich nicht, weil also mehr als 7 Herzkasperl kannst du nicht erlauben, glaube ich. Mei, was bleibt übrig? Man muss halt die Fortsetzung sehen. Es ist insofern dieses moderne Bayern geschaffen worden, wenn man den territorialen Bestand sieht. Dieses Bayern ist nordorientiert worden, das geht letztlich auch schon auf diese Zeit zurück, dann ganz massiv auf Ludwig I. und hat damit seine alte Ausrichtung, die ja entsprechend der wichtigsten Raumachse der Donau, vor allen Dingen eine Ostausrichtung Richtung Österreich war, diese alte Ost-West-Ausrichtung ist zerstört worden und von daher ist alles konsequent, wie das dann weitergeht, dass Bayern in das Deutsche Reich einmündet, in das Preußen dominierte militaristische preußische Reich. Auch Österreich orientiert sich um. Übrigens die neue große, wichtige Handelsroute ist nicht mehr die Donau in Österreich, sondern ist die Verbindung Prag-Krakau-Triest. Was bedeutet das für das alte Zentrum des Reiches? Das ist sozusagen das Mittel, das große traditionsreiche Mittelgebirge an der Donau entlang, das von Regensburg bis vor Wien reicht. Das Innviertel kann man dann dazu nehmen, man kann Südmähren dazu nehmen, man kann Südböhmen dazu nehmen. Dieser politisch engstens verbundene Raum wird Randgebiet. Und alles, was hernach kommt, mit eiserner Vorhang und so, ich will jetzt nicht sagen, dass der Moscheler am eisernen Vorhang kommt, aber diese Entwicklung geht halt einfach in diese Richtung, dass sich dieser alte zusammengehörige Raum im Grunde aufteilt. Bayern ist nordorientiert, Österreich ist ost- und südorientiert und das tut jetzt sozusagen einem begeisterten Europäer und auch Weitler wie mir tut das weh und deswegen kann ich nie ein Freund von Moscheler werden.
Das heißt, Sie sind fast ein bisschen froh, dass den Tambora zerrissen hat.
Nein, auch wieder nicht so weit gegangen.
Ja, liebe Leute, lieber Dr. Löbel, der Spuk hat ein Ende. Mir steckt mein Dr. Löbel jetzt ins Sauerstoffzelt und dass er wieder ein bisschen runterkommt. Und ja, vielleicht ist er nächste Woche dann wieder, als nächsten Monat wieder ein bisschen milder gestimmt. Schauen wir mal, da reden wir vielleicht dann über was Seichtes, irgendwas, wo sie ruhig bleiben können.
Ja, wird sich was finden dann.
Herr Dr. Löbel, vielen Dank, dass Sie da waren, über Ihren Lieblingsfeind und über Ihr Lieblingshassbild, Mojela und Säkularisation einmal ausführlich geredet und geschimpft haben. Liebe Zuhörer, bei euch bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Ihr habt Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob? Dann schreibt uns gerne an podcast@mgbayern.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Ein Bayer und ein Halber, historische Zeitreisen mit Dr. Richard Löbel, ist ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern. Host und Recherche, Johannes Munzinger und Dr. Richard Löbel. Konzept, Dr. Richard Löbel, Johannes Munzinger und Martin Wanninger. Redaktion, Johannes Munzinger. Produktion, Anja Kurz. Sprecherin, Katharina Czaba. Mit Musik von Score Squad über Sound Taxi. Besonderer Dank an Walter Berndl.